rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Alles wie gehabt in Ungarn und Serbien nach den Wahlen vom vergangenen Wochenende. In Ungarn konnte Viktor Orbán mit seiner rechtsnationalen Fidesz-Partei nicht nur den vierten Wahlsieg in Folge, sondern erneut eine fulminante Zweidrittelmehrheit im Parlament einfahren. In Serbien gelang Orbáns Gesinnungsfreund Alexander Vucic ebenfalls einen klaren Wahlsieg bei den Präsidentenwahlen mit fast 60% zu bekommen. Bei den Parlamentswahlen kam seine Partei auf immerhin 43%, verfehlte aber die absolute Mehrheit. Die Wahlen in Ungarn und Serbien haben die Position von Russlands Präsident Wladimir Putin in Europa gestärkt. Orbán und Vucic sind seit vielen Jahren eng mit Putin verbunden. Für die Europäische Union müssen die Wahlsiege deshalb ein Alarmsignal sein. Welche Rolle spielen die schwachen Medien in beiden Ländern dabei? Was bedeutet das für Europa? Darüber wollen wir in den nächsten 25 Minuten diskutieren. Mein Name ist Barbara Todt und ich darf Sie durch diese Sendung führen. Und dazu begrüße ich sehr herzlich meine Gäste. Christina Rosconi, Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Wien und Expertin für Pressefreiheit. Willkommen. Emil Brix, Direktor der Diplomatischen Akademie. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Marton Gergely, Chefredakteur der unabhängigen ungarischen Wochenzeitung HVG. Hallo.
Hallo.
Und Gerald Knaus, Chef des Think Tanks European Stability Initiative.
Hallo, guten Tag.
Hallo. Ja, in der ersten Runde würde ich gerne ein bisschen versuchen, quasi zu umfassen, was da eigentlich passiert ist an diesem kleinen Superwahlwochenende in Ungarn und in Serbien. Herr Marton, Sie sind vor Ort in Budapest, Sie haben das sehr genau beobachtet. Wie gelang es Viktor Orbán, den Krieg Russlands gegen die Ukraine am Ende doch so für sich zu nutzen? Was ist da passiert?
Also mit einer sehr eindeutigen Lüge und mit einer Medienmacht, die er in den letzten 4 Jahren weiter ausgebaut hat. Wir können sagen, dass sein Medienimperium zum ersten Mal in völligem Kampfmodus gewesen ist, in vollster Montur und hat geschafft, was eigentlich am 24. Februar wir nicht gedacht haben. Das ist eine Antwort auf den Krieg zu geben, ohne den Schuldigen zu benennen. Orbán tut so oder tat so bis Sonntag, es sei ein Naturphänomen, dass es gilt, an der Grenze zu stoppen. Und die Lüge war, dass die ungarische Opposition nicht nur Waffen, sondern auch Truppen nach Ukraine entsenden würde und somit Ungarn in den Krieg ziehen würde. Was nicht wahr ist und nicht wahr war. Aber ein Drittel der ungarischen Bevölkerung bekommt einfach keine Argumente der Opposition mehr zu hören. Also ein Drittel der ungarischen Bevölkerung ist völlig abgeschnitten von den Argumenten, Thesen, Meinungen, die alle anderen haben, außer Orbán selbst. Und so ist es gewesen, dass ein großer Teil der ungarischen Bevölkerung tatsächlich glaubte, dass mit der Opposition Ungarn Kriegspartei wäre. Auf der anderen Seite hat Orbán sehr viel Geldgeschenke an den Leuten verteilt. Also Sicherheit und Wohlstand oder aber Austerität und Krieg, das wären die Entscheidungen für die Ungarn. Und dazu kam eine grottelschlechte oppositionelle Wahlkampf. Und ich würde sagen, im Endeffekt stimmt es nicht, was Sie am Anfang gesagt haben, dass alles beim Alten ist. Nein, leider ist es so, dass Orbán noch stärker ist, noch dominanter und er hat noch mehr Möglichkeiten, seine Politik widerstandslos auszuarbeiten.
Kurze Nachfrage, das Nahverhältnis Orbáns zu Putin, das hat im Wahlkampf, wurde das überhaupt nicht thematisiert? Konnte er sich davon komplett abgrenzen?
Doch wurde es thematisiert, nur wie gesagt, ein Drittel der Bevölkerung überhaupt nicht damit erreicht. Also da war Putins Name, da kam Putins Name nicht vor. Da verstanden die Menschen, dass der oppositionelle Kandidat Peter Markizai gefährlicher sei als Wladimir Putin oder alle anderen. In den restlichen zwei Drittel war es debattiert und ja, eine der Wochenzeitungen hat auf der Titelseite in der letzten Woche getitelt, stimmt nicht für Putin ab und brachten ein Orbán-Bild dazu. Also es war schon ganz eindeutig, dass dies thematisiert worden war, aber damit konnte man nicht mehr breite Massen erreichen. Die breite Massen haben Orbán geglaubt, dass er der Friedensgarant ist, was heute schon fast vernichtet worden ist, weil die ungarische Regierung, die jetzt wiedergewählt worden ist, eine stark anti-ukrainische Politik angefangen hat. Orbán hat schon am Wahlabend, ich glaube, das war unheimlich deplatziert nach den Bildern aus Bucha, Präsident Zelensky persönlich angegangen. Und heute hat der ungarische Außenministerium auch noch den Botschafter Ukraines eingefordert, also eingeladen, um der Ukraine die Leviten zu lesen. Also ich glaube, mit dem Wissen, was in Bucha passierte, ist die ungarische Regierung unheimlich deplatziert in dieser Frage. Aber man sieht, strategische Ruhe, wie Orbán das sagte, völlige Unabhängigkeit in diesem Krieg, das war eine Lüge. Orbán arbeitet im Sinne Putins und er denkt nicht drüber nach, das zu ändern.
Danke. Wir werden in der zweiten Runde quasi auch auf die Perspektiven und die Folgen von dem, was Sie gerade dramatisch geschildert haben, kommen. Herr Knaus.
Vielleicht eine einzige Sache wollte ich hinzufügen. Wir hatten in unserer Wochenzeitung eine Erhebung. Danach wären die Mehrheit der Fidesz-Wähler darin einig, dass Russland in diesem Krieg recht hat. Also die Wähler der ungarischen Regierungspartei sind mehrheitlich pro-russisch.
Alles klar. Herr Knaus, blicken wir kurz nach Serbien, nachdem wir jetzt aus Ungarn schon gehört haben, wie es dort abgelaufen ist. Hat Sie der Ausgang der Wahlen in Serbien überrascht? Was nehmen Sie da mit?
Nein, also ich glaube nicht, dass es überraschend war. Ich kannte kaum jemanden, der nicht mit der sicheren Wiederwahl von Vucic gerechnet hat als Präsident. Die Opposition hat es geschafft, bei den Parlamentswahlen sich etwas besser aufzustellen. Es gibt in Serbien ja auch Bewegungen, Bürgerbewegungen, die in den letzten Monaten sehr sichtbar wurden, vor allem im Umweltschutzbereich. Aber an die geballte Medienmacht von Vucic und an seine extrem erfolgreiche Geschichte, dass er eben auch, so wie Orbán, der Garant ist für Stabilität. Er redet mit allen. Es ist diese Idee des alten jugoslawischen Mythos. Er redet mit Putin, er redet mit dem Westen, er redet mit den Amerikanern, er redet mit der EU. Er steht dazwischen, er bewahrt das Volk, verbunden mit der extremen nationalistischen angstmachenden Kampagne in den ihm nahestehenden Medien und natürlich auch wieder der Krieg, der eine ähnliche Rolle gespielt hat in dieser Propaganda. wie in Ungarn. Er hat Leute erschreckt, aber man hat nicht wirklich über die Ursache gesprochen. Im Gegenteil, es wurde in den Boulevardzeitungen am Anfang, in den ersten Tagen schon die Ukraine angegriffen, die NATO verantwortlich gemacht. Und damit wird natürlich an Erinnerungen angeknüpft von ja, dem NATO-Angriff auf Serbien, damals im Kosovo-Krieg 99. Und diese ganzen Wiederbeleben dieser Mythen, Serbien auch in Gefahr durch die NATO, Russland als der große Schützer und Beschützer, die wurden ja in den letzten Jahren in diesen Medien systematisch immer wieder neu belebt. Und auch die Idee, dass es auf dem Balkan neue Kriege geben könnte, wer die serbische Boulevardpresse liest, aber auch wer den Aussagen von serbischen Ministern zuhört, ehemalige Verteidigungsminister, jetzige Innenminister, da wird seit Jahren eigentlich auch davon gesprochen, dass es auch in Serbien und rund um Serbien wieder Konflikte geben könnte, wo natürlich Serbien das Opfer wäre, man müsste sich verteidigen. Und Vučić hat es geschafft, sich als der Schützer vor sein Volk zu stellen, der Einzige, der mit allen reden kann. Und das ist diese Geschichte ist verfangen, hat verfangen.
Frau Roskun, jetzt wurden von beiden Kollegen, vom Herrn Mart und ja vom Herrn Knaus schon angesprochen, die Situation der Medien in den Ländern als maßgeblicher Faktor für diese Wahlergebnisse. Wie sehen Sie das? Also wie dramatisch ist die Lage, wenn man jetzt Ungarn und Serbien sich anschaut? Ist Ungarn schlimmer als Serbien, Serbien auf dem Weg nach Ungarn? Was gibt es da für Unterschiede? Wie schätzen Sie das ein?
Danke für die Frage und ja, wegen Ungarn. Also ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir das verstehen, in welchem Kontext, in welchem gesellschaftlichen Kontext diese Propaganda, diese Medienkontrolle stattfindet. Also in Bezug Ungarn, wir sprechen über eine sozusagen atomisierte Gesellschaft. Es gibt ein sehr, sehr geringes Maß an sozialem Vertrauen in Gesellschaft. Und traditionell, historisch zu sagen, herrscht so eine Suche nach einem Vaterfigur. Und in diesem Fall, der Krieg war wirklich ein Wendepunkt und Orbán hatte eine große Bühne auch und könnte wirklich diese Rolle sehr gut spielen. Und was die Medien und was die Medienkontrolle betrifft, also was wir wissen, dass Orbán kontrolliert mehr als 2,5 Millionen Menschen momentan in Ungarn, also Vollkontrolle. Das geschieht durch Medien und Propaganda. Hier nur einige Daten und Beispiele. 13-mal mehr Plakatflächen im öffentlichen Bereich, also 13-mal mehr. In den öffentlichen Medien erhielt der oppositionelle Präsidentschaftskandidat in 4 Jahren einmal 5-minütige Redezeit, während jede Rede von Orbáns im Durchschnitt 9-mal pro Tag wiederholt wurde. Also wenn wir sagen Propaganda, das ist, was wir meinen. Mittlerweile alle Zeitungen, Landzeitungen, Presse befinden sich 100% in staatlicher Hand, im staatnähelichen Hand sozusagen und sind voller Propaganda. Im digitalen Bereich verfügten sie über die Daten über diese 2,5 Millionen Menschen und konnten das auch aktivieren. Mehr als 1 Milliard vorhin wurde allein für Facebook-Werbung und für YouTube gespendet. Das wissen wir schon. Und diese Abhängigkeit von diesen, ein großer Teil von diesen Menschen wurde auch durch Maßnahmen, die wir als moderne Sklaverei benennen könnten. Die sind die zum Beispiel diese sogenannte Öffentlichkeitsarbeit Maßnahmen, die die Leute, die wirklich in Armut sind, wirklich in kompletter, vollen Abhängigkeit gesetzt wurden. Was Serbien betrifft, da würde ich sehr gerne darauf uns noch alarmieren, die russische Propaganda, wie das durchgekommen ist und ganz bestimmt im digitalen Bereich und diese russische Propaganda Websites und Plattformen, also diese Misinformation-Plattformen und da haben wir schon hard evidence, wie diese wahrgenommen wurden von vielen in Serbien.
Danke. Herr Briggs, jetzt haben sowohl Herr Orban wie auch Herr Vucic versuchen sich so darzustellen als quasi die, die mit allen reden können. Guter Draht nach Moskau, guter Draht nach Brüssel. Aber eigentlich müssen Sie sich ja wahrscheinlich bald einmal entscheiden oder müssen Sie es nicht? Wie sehen Sie das?
Ja, ob Orban so einen guten Draht nach Brüssel hat, weiß ich nicht. Vucic, glaube ich schon, der sieht sich so als jemand, der mit beiden Seiten kann. Wenn man es realpolitisch sich ansieht, Serbien scheint derzeit noch davon zu profitieren. Richtung Beitritt der Europäischen Union ist Serbien weiter als andere Balkanländer. Und von Russland, aber auch von China gibt es mehr an wirtschaftlicher Unterstützung, als andere Balkanländer das bekommen. Also diese Balance scheint bei Vucic einigermaßen zu funktionieren. Bei Orban sehe ich das ganz und gar nicht so. Da droht ja nun tatsächlich ein Rechtsstaatsverfahren. Das wäre das erste Mal, dass so etwas innerhalb der Europäischen Union in Gang gesetzt wird. Hier wird Orban wohl, um weiterhin erfolgreich zu sein, versuchen, auf der einen Seite Verbündete zu bekommen. Die wird er nur bekommen, wenn er etwas moderater auftritt, als er bisher aufgetreten. Er hat ja versucht, unter anderem auch Österreich als Verbündeten zu bekommen für seine Sicht der mitteleuropäischen Politik. Hat nicht funktioniert letztlich. Es scheint bei den Visegrad-Staaten auch immer weniger zu funktionieren. Also es wird nicht ganz einfach werden. Ich denke also für beide, aufgrund dieser Wahlergebnisse, wird es kompliziert bleiben, dass sie die Stabilität, wie Sie sie formulieren, dass man beide Seiten als Gesprächspartner hat, aufrechtzuerhalten. Aber darf ich zu den Wahlen vielleicht auch noch zurück?
Weil, unbedingt, bitte.
Weil, also ich schließe mich natürlich dem an, was ich gehört habe. Es waren in beiden Fällen recht freie Wahlen, das haben auch die Wahlbeobachter gesagt, aber keine fairen Wahlen. Nun habe ich auch zugehört, was die wesentlichen Gründe genannt wurde. Das war zum einen Russland, der Ukraine-Krieg, und zum anderen die Mediensituation, also der Zugang zur Öffentlichkeit. Ich habe mir auch in beiden Fällen gedacht, selbst wenn diese beiden Dinge nicht bestanden hätten, wären die Ergebnisse voraussichtlich nicht viel anders gewesen. Zumindest in Serbien kann man das sehr deutlich sagen, auch ohne den Ukraine-Krieg und ohne die Frage, wie die Mediensituation ist, hätte Vucic diese Wahlen gewonnen. Selbst in Ungarn traue ich mich vorherzusagen, nach allem, was ich an Umfragen gesehen habe, hätte Orban das ohne den Ukraine-Krieg und vermutlich sogar ohne diese Medienpolitik gewinnen können. Bei der Medienpolitik bin ich mir nicht sicher, da weiß der Herr Marton, Herr Gergely und die Frau Roskon mehr. Aber warum sage ich das? Weil beide, die Serben und die Ungarn, und das weiß Orban und Vucic, machen eigentlich das, was im östlichen Teil Europas nach 1989 scheinbar sehr erfolgreich ist. Sie machen linke Sozialpolitik und rechte Gesellschaftspolitik. Das steht dahinter. Das funktioniert in Westeuropa manchmal, aber immer nur auf eine gewisse Zeit. In Mittelosteuropa nach dem Kommunismus scheint das ein ganz gutes Erfolgsrezept zu sein. Die Frage ist, wie lange geht das gut? Wie lange kann man Geld verteilen? Bei Ungarn weiß ich nicht, wie weit das, die Schuldensituation ist ja nicht so schlecht. Also er wird noch eine Zeit lang Geld verteilen können, denke ich. In Serbien wird sich Vucic da, glaube ich, weniger Probleme machen. Das heißt, es steht zu befürchten, dass dieses Modell, rechte Gesellschaftspolitik, linke Sozialpolitik, fortgeführt wird. Und ich kann jetzt gar kein Urteil abgeben, ob ich das gut finde. Aber jedenfalls für die Demokratie finde ich das nicht gut, wenn so ein Modell weiterhin erfolgreich ist und Mehrheiten bekommt. Wir haben ja keine Möglichkeit, als darauf zu schauen, dass bei Wahlen sich hier etwas ändert. Und ich denke, das ist meine Frage. Also man sollte jetzt nicht sagen, alles kann man Putin in die Schuhe schieben, was hier passiert in diesen Ländern, oder alles kann man nur der Medieneinschränkung in die Schuhe schieben. Hier geht es schon darum, welches Narrativ, wie der Agnauskas gesagt hat, welches Narrativ steht da eigentlich so populär hinter all diesen Dingen? Warum sind da so starke Mythen? Wenn ich mir Ungarn-Serbien ansehe, geht es natürlich um die Frage, geht es um ein Großserbien, geht es um ein Großungarn? Wie hält man es mit den nationalen Minderheiten? Da sollte man schauen, wie kann denn da Europa auch einen Beitrag leisten, dass aus dieser Minderheitensituation und aus diesen nationalen Mythen nicht eine Schwäche der Demokratie weiterhin besteht.
Vielen Dank. Sie haben jetzt quasi einen schönen Übergang zur zweiten Runde gegeben, wo ich gerne mit Ihnen eben aufgreifen möchte, die Frage, wie lang kann das gut gehen und vor allem, was kann Europa, was kann auch vielleicht Österreich in seiner Außenpolitik tun? Herr Gergely, an Sie gefragt, wie lange kann das gut gehen? Ja, also das, was der Herr Botschafter jetzt beschrieben hat, also diese linke Sozialpolitik und eine sehr rechte Medienpolitik. Wie viel Geld ist da? Wie lang kann Orban das durchhalten? Und als zweite Frage, ganz kurze Antwort dazu, was könnte Europa tun, außer dass es jetzt ein Verfahren einleitet? Also was gäbe es noch für Möglichkeiten, die Ungarn weiterbringen könnten?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Also wir wissen, dass Orban diesen Wahlsieg auch mit hohen Wahlgeschenken erkauft hat, also zum Beispiel wurden alle Eltern ihre Einkommensteuer von 2021 bis zum Durchschnittseinkommen rückerstattet. Das heißt, dass die meisten Familien so um die 6.000 Euro Einmalgeschenk im Februar bekommen haben. Das ist eine unheimliche Summe. Das passiert auch mit einer 13. Auszahlung der Monatsrente Mitte Februar. Also 6 Wochen vor den Wahlen wurde eine unheimlich große Summe an Geld an Leuten verteilt. Das müssen wir auch noch berücksichtigen, wenn wir die Ergebnisse anschauen. Zweitens hat das zur Folge, dass wir unheimliche finanzielle Schwierigkeiten hier in Ungarn erwarten. Die Inflation ist bei 10%, wobei Benzinpreis, Hühnerbrust, Mehl, Zucker, Milch gedeckelt sind, um keine Wähler zu verlieren aus Sicht von Orban. Zurzeit verlieren alle Ölfirmen pro Liter 50 Euro Cent, die sie verkaufen müssten. Also der Preis ist gedeckelt, aber dazu kommt keine staatliche Hilfe. Das heißt, dass jeder Liter Benzin, der verkauft wird, 50 Cent miese macht. Also das alles muss irgendwie in den nächsten Wochen geregelt werden. Wenn Orban nicht selbst die staatliche Ölfirma ruinieren möchte, dann muss er den Leuten irgendwann in den nächsten Wochen sagen, ja, der Preis von Benzin ist nicht 480 Forint, sondern um die 700. Das wird auch mit anderen Sachen so sein. Und er muss seine Finanzen irgendwie hinkriegen, sonst droht eine solche Verschuldung, dass seine Bewegungsfreiheit auf dem internationalen Parkett stark einengen wird. Und hier ist die Frage, wie es mit der Europäischen Union der Streit endet. Gestern hat Ursula von der Leyen verkündet, das Rechtsstaatsmechanismus kommt gegen Ungarn. Heute um 2 wird Viktor Orban eine Pressekonferenz halten. Das tut er sonst jährlich maximal einmal. Also wir werden die ersten Reaktionen sehen. Es ist sicher, es wird Sündenböcke präsentiert. Hass wird gegen neue Gruppen geschürt, um irgendwie die harsche Realität den Wählern verkaufen zu können. Wir wissen noch nicht, wie es mit der Europäischen Union ändert, aber eigentlich sehen wir keine andere Finanzierungsmöglichkeit für Orban als die EU zu fragen. Von den Recovery Fund hat Ungarn auch noch keinen Cent bekommen. Und jetzt droht es, das normale Geld auch nicht mehr zu fließen. Also das ist ein sehr großes Potenzial an Krisen zwischen Budapest und Brüssel. Und das muss man schauen, wie er das lösen will. Vor allem, weil in dieser Kriegszeit seine Freundschaft mit Polen stark beeinträchtigt ist. Die Polen drücken Europa für noch harschere Sanktionen. Ungarn ist in diesem Fall Gegenseite. Also es könnte keine gegensätzlichere Seiten Polen-Ungarn geben in der Frage zu Russland. Die Frage ist, ob sie das überbrücken können bei Rechtsstaatlichkeit. Da ist, glaube ich, Herr Knaus und der Herr Botschafter besser gefragt als ich.
Ich gebe die Frage gleich weiter an den Herrn Knaus. Also was kann die EU tun? Und wir haben leider nur mehr 5 Minuten. Ich muss ein bisschen bitten um kürzere Antworten. Also was kann die EU tun? Ungarn nicht verlieren, Serbien gewinnen. Wie kann sich das ausgehen, Herr Knaus?
Also dass Viktor Orban dieses Spiel spielt, die EU als böses Imperium anzugreifen und gleichzeitig unglaublich viel finanziell profitiert hat, zwischen 2014 und 2020, hat Ungarn jedes Jahr von der Europäischen Union mehr Geld bekommen, umgerechnet im Wechselkurs, als Frankreich und Deutschland in den Jahren des Marshallplans, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das für 7 Jahre. Und auch jetzt ist Ungarn eines der wichtigsten, wenn das Geld fließt, eines der wichtigsten Länder, das profitiert von EU-Geldern. Und das hat es ihm ermöglicht. Und die Europäische Union hat darauf jahrelang nicht reagiert. Wenn sie jetzt darauf reagiert, und tatsächlich ist das Entscheidende, er setzt natürlich weiterhin, er hat Putin erst kurz vor dem Krieg besucht, er hat enge Beziehungen zu den radikalsten Republikanern in den Vereinigten Staaten. Auch Trump hat ihm ja eine Wahlempfehlung ausgesprochen, also es ist nicht nur Putin, der ihn unterstützt. Er hofft natürlich, dass Le Pen seine andere politische Verbündete in Frankreich gewinnen wird. Aber wenn das nicht so kommt und sein Bruch mit Polen in der Ukraine-Politik ist wichtig, dann kann es zum ersten Mal gelingen, dass die Europäische Union hier einen Mechanismus wirklich anwendet, und dann wird es interessant, denn er hat in Brüssel nicht mehr viele Freunde. Diese Brücken hat er in den letzten Jahren wirklich alle abgebrannt, und der Ausschluss aus der EVP, jetzt könnte er wichtig werden, denn auch in der EVP gibt es eigentlich niemanden mehr, der Orban jetzt hier verteidigen würde.
Frau Roskuni, Medien in Ungarn noch einmal gefragt, auch wenn die EU quasi jetzt, also die Brücken da immer poröser werden oder am Abbrechen sind, aber was wäre denn theoretisch etwas, was die Union für Ungarn im Medienbereich noch machen könnte, um die Situation zu verbessern? Gibt es da überhaupt noch Möglichkeiten?
Ganz einfach zu sagen, ihr Job endlich zu machen. Und hier 2 Beispiele. Seit 2016, also seit 6 Jahren, liegt eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission über die unerlaubte staatlichen Beihilfe und illegale Ausgabensubventionen für die öffentlich-rechtlichen Medien. Seit 6 Jahren wurde nichts passiert. Seit 2019, 3 Jahren, die andere Beschwerde über die staatliche Beihilfen wegen unzulässiger staatlicher Inseratenvergabe. Über 200 Millionen Euro steht diese Beschwerde da. Seit 3 Jahren gar nichts passiert. Endlich was zu tun. Ich glaube, da bin ich mit Herrn Pix einverstanden, dass diesmal wahrscheinlich ohne Medien auch gelungen wurde. Aber er konnte ohne Medienpropaganda, eben ohne Medienübermacht, hätte er nicht dazu gekommen, in dieser Situation zu sein. Also ja, die EU könnte und sollte und müsste sehr viel machen, endlich.
Herr Brix? Ich muss sehr kurz einfügen, nein, die Höhe des Wahlerfolges wäre ohne die Medien nicht erfolgt. Ja, Fidesz wäre die stärkste Kraft, aber nein, eine Zweidrittel würden sie niemals bekommen.
Noch ein wichtiger Punkt, Herr Brix, zum Abschluss. Ist Ungarn verloren und soll die EU Serbien noch versuchen zu gewinnen, oder wird das jetzt auch schwierig?
Nein, Ungarn ist nicht verloren. Das stimmt ja nicht nur mal für die Polen, obwohl sie es in ihrer Nationalhymne ansprechen. Nur man kann sich nicht von der Europäischen Union eine Verhaltensänderung der derzeitigen Fidesz-Regierung erwarten. Ich glaube, da unterliegen wir einer Illusion. Trotz aller hoffentlich erfolgreichen rechtsstaatlichen Eingriffe von der Kommission, das wird nicht zu einer Verhaltensänderung von Orbán und seiner Regierung führen. Ich kenne einige von den handelnden Ministern und das erinnert mich ein bisschen an das Verhalten von Putin und seiner Umgebung, die ähnlich wenig auf Sanktionen derzeit reagieren, wie die ungarische Regierung auch auf Sanktionen in Zukunft reagieren wird. Also ich wäre vorsichtig, ich glaube, Änderungen, Verbesserungen muss es in der Gesellschaft selbst herauskommen. Das wird nicht anders funktionieren. Das gilt für Serbien und für Ungarn. Was ich mir schon wünschen würde, was die Europäische Union tun könnte, sie könnte ein bisschen darüber nachdenken, wie man eine gesamteuropäische Verfassung wirklich zusammenstellen könnte und nicht nur immer über Erweiterungen des westeuropäischen Modells nachdenken. Da gibt es Schwächen, das wissen wir, deswegen auch die Kritik. Und wir sollten nicht Orbán und Vucic erlauben, dass er damit Kritik übt, was wir eigentlich selbst an der Europäischen Union kritisieren sollten. Also ein mühsamer, langer Weg. In den Staaten selbst muss es geschehen.
Das war ein Falter-Talk über die Folgen der Wahlsiege in Ungarn und Serbien für Europa. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die dabei waren. Noch mehr Reportagen, Analysen und Interviews zum Thema lesen Sie jede Woche im Falter. Abonnieren Sie uns. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.